haben wir demnächst alle einen digitalen Doppelgänger im Internet. Was vor ein paar Jahren noch ziemlich nach Science-Fiction klang, ist wahrscheinlich bald Realität. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann eben hat. Und das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Die meisten von euch haben ziemlich wahrscheinlich einen Avatar irgendwo im Internet, also ein Abbild, das euch vielleicht irgendwie ähnlich sieht, das euch im digitalen Raum verkörpert. Viele haben sowas zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Telegram, bei diesen Emojis, die man sich anlegen kann, die dann so ein bisschen aussehen wie man selber. Oder in einem Online-Game zum Beispiel eine Figur, die euch nachempfunden ist. Und die Forschung, die arbeitet daran, dass diese Avatare immer realistischer werden. Und das mit ziemlich großem Erfolg. Der Weg zu wirklich täuschend echten digitalen Doppelgängern, der ist nicht mehr weit. Bald hat also vielleicht jeder von uns, wenn man so will, so eine Art digitalen Zwilling im Computer drin. Aber wofür ist das eigentlich gut und wollen wir das überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Manon.
Hi Marc.
Manon, du beschäftigst dich ja als Redakteurin bei Spektrum sehr viel mit KI-Themen und für diese Recherche warst du im Saarland unterwegs. Wie war denn dieser Ausflug?
Ja, an sich super schön. Also ich bin nach Saarbrücken zu der Uni gefahren und konnte dort echt spannende Eindrücke sammeln. Nur die Rückfahrt war ein bisschen holprig.
Wieso?
Ja, ich war ein bisschen durch, muss ich sagen, nach dem ganzen Tag Recherche und bin aus Versehen, also ich bin in den richtigen Bus gestiegen, allerdings in die falsche Richtung. Und dann, um meinen Anschluss zu bekommen, musste ich dann in ein sehr kleines Dorf fahren und an so einem sehr verlassenen Bahnhof warten, der auch echt gruselig aussah. Und da lag überall irgendwie kaputte Sachen lagen da rum und so. Und das wäre da seit Jahren niemand mehr gewesen. Ja, genau. Und dadurch hat sich meine Fahrt etwas verzögert.
Ja, wer das Saarland kennt, ich bin da in der Nähe auch aufgewachsen, also noch in Rheinland-Pfalz, aber eigentlich quasi Saarland. Da wird es relativ schnell ländlich, wenn man Saarbrücken verlässt.
Ja.
Das kann man festhalten.
Habe ich festgestellt.
Okay, ja. Warum warst du denn eigentlich dort im Saarland oder in Saarbrücken?
Also Saarbrücken ist halt so ein Informatik-Hub in Deutschland. Dort ist zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Informatik, aber auch das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und natürlich auch noch die Uni selbst mit ihrem Informatikfachbereich ist ziemlich bekannt. Und gerade auch im Bereich Computer Vision und KI ist die Uni echt weltweit federführend. Und das zeigt sich auch daran, dass die als erste Forschungseinrichtung in Europa so eine Light Stage haben.
Ja, und über diese Light Stage sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Vielleicht erstmal zu dem Wort Avatar. Wir benutzen das irgendwie so ständig, aber ohne richtig drüber nachzudenken, was es vielleicht genau heißt. Also was kannst du nochmal definieren, verstehen wir denn unter so einem Avatar?
Ja, also das ist erstmal nur ein elektronisches Bild, das gesteuert werden kann. Also das kennt man vielleicht aus Computerspielen oder so, die Figur, die man da spielt. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den Film Avatar?
Mhm, mit dem blauen Männchen.
Ja, genau, diese blauen Viecher, diese Navi heißen die da, glaube ich, in dem Film. Und die sind im wahrsten Sinne des Wortes Avatare, weil die werden ja von echten Schauspielern gespielt, also sozusagen gesteuert. Und werden dann mit Computergrafik, werden dann diese Navi erzeugt.
Okay. Und in Saarbrücken bist du jetzt selbst zum Untersuchungsobjekt geworden. Das kann man auch sehr schön nachlesen in deiner Recherche in Spektrum der Wissenschaft. Was haben die denn mit dir angestellt da im Saarland?
Ja, das klingt jetzt übel und ich bin auch froh, dass ich nicht in einem Biolabor war. Also ich durfte dort in so einen kleinen weißen Raum, der aussah wie eine Umkleidekabine. Und die Wände waren halt voll mit so kleinen schwarzen Punkten und es waren halt, wie sich rausstellt, hunderte Kameras, die aus allen Raumrichtungen halt auf einen zeigen. Und die haben mich fotografiert. Also da sind sonst andere Versuchspersonen auch drin und da wird ein 3D-Abbild von der Person quasi erstellt.
Also wirklich einmal aus jedem Winkel einmal abgefilmt quasi.
Genau.
Und mit welchem Ziel? Was machen die Forscher dort?
Die Forscher wollen einen realistischen Avatar von einem Menschen erstellen. Also einer, der halt wirklich täuschend echt ist, also wie eine digitale Version von dir im Computer. Und das soll mit möglichst wenig Aufwand klappen, weil, also in Hollywood ist es ja ganz anders. Dort haben die krasses Equipment, um solche Avatare zu erstellen, also um aus den Schauspielern eben diese blauen Navi zu machen zum Beispiel. Aber die Forscher wollen, dass halt auch quasi du zu Hause so einen realistischen Avatar haben kannst und am besten nur mit einer Laptop-Kamera oder sowas erstellen kannst. Und dafür brauchen die halt KI.
Und wieso eigentlich das mit der KI? Also Avatare habe ich verstanden und auch das Ziel. Was hat das jetzt konkret mit KI zu tun? Also wo kommt die dabei ins Spiel?
Also KI braucht man, um das fehlende Equipment auszugleichen im Prinzip. Weil eine Kamera nimmt ja immer nur ein 2D-Bild auf. Und aus diesem kann der Computer nicht einfach so folgern, was sich in dieser Szene abspielt. Also wenn ich jetzt sehe, dass du hinter einem Mikrofon stehst und hinter dir irgendwie noch ein Ständer ist oder so, das kann ich verstehen, aber ein Computer hält eben nicht aus einem einzigen 2D-Bild. Der braucht dafür 3D-Daten eigentlich. Und die könnte man bekommen, indem man halt eben hunderte oder tausende Kameras in einem Raum verteilt und die auch irgendwie geeignet aufeinander abstimmt. Dann hat der Computer Informationen, was sich wo befindet. Aber gut, nicht jeder hat das nötige Kleingeld, um seinen Raum zu Hause mit tausenden Kameras auszustatten. Und deswegen brauchen die Forscher halt die Hilfe von KI. Und die soll halt wirklich verstehen, wie Geometrie in einem Raum funktioniert. Und dafür brauchen sie eben all die Aufnahmen von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlicher Kleidung, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlicher Beleuchtung zum Training der KI.
Also der Raum, in den du geschickt wurdest mit den vielen Kameras, der wird benutzt, um KI zu trainieren.
Genau, ja. Und diese Lightstage, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist halt eben wie so ein riesengroßes Gerüst mit auch 14.000 Lichtern, die auf einen herabscheinen. Und die kann jede beliebige Beleuchtungssituation nachahmen, die es gibt auf der Welt. Und damit kann man halt ja der KI beibringen, wie die Haut oder wie die Kleidung auf verschiedene Lichtzustände reagiert.
Und wofür könnte das dann in Zukunft eingesetzt werden? Also ich habe jetzt vielleicht auch, weil du den Film gerade erwähnt hast, erstmal so an Unterhaltungsbranche gedacht oder eben Videospiele, Filme und so weiter. Gibt es denn noch mehr Anwendungsbereiche oder wo werden wir das in Zukunft sehen?
Ja, also die Unterhaltungsbranche ist natürlich super wichtig und sie ist halt natürlich auch ein guter Geldgeber für die Forschung, natürlich sehr praktisch. Weil Computerspiele natürlich, Hollywood und so weiter, die greifen halt auf solche Techniken zurück. Und tatsächlich sind aus der Uni im Saarland auch schon Startups entstanden, die jetzt in L.A. ihre Technologie verkaufen. Aber auch für den Arbeitsalltag können solche Avatare halt hilfreich sein. Also statt auf weit entfernte Konferenzen zu fahren, kann man mit einem Avatar zum Beispiel sich auch im digitalen Raum treffen. Und das ist halt besser als so klassische Videokonferenzen, weil man da halt auch wirklich die Körpersprache der Person sieht und auch mehr das Gefühl hat, wirklich vor Ort zu sein und interagieren zu können. Was ich aber persönlich am krassesten fand, waren die Anwendungen im medizinischen Bereich, die dadurch möglich werden. Also Forscher haben zum Beispiel diese Technologie benutzt, um Säuglinge zu untersuchen. Also gerade wenn es Hinweise auf neurologische Erkrankungen gab. Das Problem ist natürlich, Säuglinge kann man sich ja vorstellen, ist relativ schwer, die dazu zu bringen, ruhig zu liegen und die in einem, keine Ahnung, ein CT oder ein MRT oder sowas mit denen halt zu machen. Und deswegen wurden sie gefilmt und dann wurde ein digitaler Avatar von denen erstellt, anhand dessen man halt die Körperhaltung von denen sehr genau untersuchen konnte und dann halt gucken konnte, ob es Hinweise auf neurologische Erkrankungen gibt. Und auch bei Sportlern wird die Technik benutzt, um halt Bewegungsabläufe zu optimieren oder Verletzungen zu vermeiden bei bestimmten Sportarten. Und die KI-Programme können aus normalen Bildern sogar auch ableiten, wo die Knochen im Körper verlaufen. Und so kann man halt auch Haltungsschäden vorbeugen oder sowas. Also ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Die Liste der Anwendungen ist echt super, super lang.
Ja, krass. Also wirklich richtig viele Bereiche, in denen das sich vielleicht auszahlen könnte. Wie ist es denn, wenn du da vor Ort bist? Also du gehst da einfach in dieses Labor rein und dann gibt es einfach mehrere Räume mit Kameras. Oder nimm uns mal noch so ein bisschen mit, wie sieht es da noch so aus? Und springen da dann viele Forschende rum oder ist das alles so ein bisschen so, hier kommen sie mal rein, hier werden sie mal gefilmt. Wie läuft das da ab?
Ja, also ich habe meinen Besuch natürlich vorher angekündigt und habe mich dort mit den Forschern getroffen und wurde dann rumgeführt. Und als allererstes haben die mir halt diese Lightstage gezeigt, weil die halt schon sehr beeindruckend ist. Also man muss sich das vorstellen, die ist so 5x5 Meter groß, so ein Gerüst, da läuft man rein und dann scheinen so Lichter auf einem. Man sieht halt sonst nichts. Und dann werden die Lichter halt von außen von einem Wissenschaftler, der am Laptop sitzt, gesteuert, sodass du verschiedene Beleuchtungssituationen hast. Das ist halt irgendwie schon total cool. Und dann wurde ich durch andere Räume halt noch geführt. Also da gibt es einen Raum, der ist ganz grün und auch voller Kameras in allen Winkeln und Ecken und an den Wänden und so. Und dort kann man sich bewegen und dort wird aufgezeichnet, wo sich quasi dein Skelett befindet. Also die Kameras gucken, wo die Bewegungen sind, wo wahrscheinlich deine Knochen sind und wie die sich halt im Raum bewegen. Dann gibt es noch eben diese Umkleidekabine, diese weiß, von der ich spreche. Da geht es wirklich darum, dann ein 3D-Abbild von einer bestimmten Person zu machen und halt auch eben die Kleidung und sowas mit abzubilden. Dann gab es noch Räume, wo ganz viele verschiedene Klamotten hingen, um eben den Menschen verschiedene Klamotten anzuziehen, damit die KI lernt, wie diese verschiedenen Texturen und so reagieren auf Bewegungen und so weiter. Und das Ganze ist halt natürlich eine Uni, ne? Das ist ein Forschungslabor, da sind überall Kabel, da muss man aufpassen, dass man nicht stolpert und so. Ja, genau, also so war das und da saßen überall auch Forschende, die ja gerade irgendwie am Computer waren und was programmiert haben.
Ja, voll interessant auch das mit der Kleidung, was du sagst. Man kennt das ja selber, wenn man irgendwie so früher Videospiele gespielt hat oder die heute spielt. Das sind ja immer auch die Sachen, ne? Früher war dann Kleidung noch so eckig in den Darstellungen und man hat so gesehen, es fällt irgendwie schwer, das richtig darzustellen. Heute ist das schon anders und ja gut, wenn man sich dann vorstellt, dass da irgendwie hunderte Kameras draufgehen, dann kann man wahrscheinlich jeden Winkel und jede Falte, die irgendwie so eine Jacke wirft oder so, dann in Zukunft wahrscheinlich irgendwann darstellen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Das ist cool. Klar, man will das ja einmal abbilden, aber man will das ja auch richtig modellieren. Also ich will dann sagen, auch wenn ich dich jetzt nicht dabei gefilmt habe, wie du eine Pirouette machst, will ich das trotzdem mit deinem Avatar machen können und es soll möglichst realistisch aussehen. Das heißt, die KI oder der Computer muss halt genau wissen, wie sich deine Kleidung, die du da gerade trägst, verhalten wird. Und das ist auch super schwierig und tatsächlich lassen die auch meistens nochmal ein neuronales Netz laufen, damit die Falten auch von der Kleidung richtig fallen und damit auch die Reflexionseigenschaften und so wirklich realistisch aussehen. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, das ist super schwer.
Ja, krass. Also es geht gar nicht so sehr, jetzt verstehe ich es glaube ich auch langsam, es geht gar nicht so sehr darum, dass alles einmal abgefilmt wurde und man damit die KI füttern kann, sondern dass man so viel abfilmt, dass die KI dann selber sagen kann, ja und wenn er sich jetzt so bewegt, das hat er zwar vorher nicht getan, aber macht er jetzt, dann muss es so und so aussehen. Ja.
Genau, ja.
Okay. Und wie weit ist man denn damit? Also wo steht die Forschung da gerade?
Schon ziemlich weit tatsächlich. Also man kann wirklich jetzt mit einer Woche Training einen Avatar auf dich zum Beispiel trainieren, damit du dann einen hast und den kann man dann in Echtzeit steuern. Und der sieht schon relativ überzeugend aus, muss ich sagen. Und an einer anderen Uni wurden auch Videoaufnahmen von Gesichtern erzeugt, die mega echt aussehen und die auch komplett gesteuert werden konnten. Also es ist wirklich ziemlich beeindruckend, weil du kennst ja bestimmt auch die App FaceSwap.
Mhm.
Genau, da geht es ja darum, dass man sein Gesicht mit einem anderen tauscht und ich kann dann zum Beispiel irgendwelche Grimassen schneiden und habe dann, keine Ahnung, den Kopf von Obama oder so, der dann genau das macht. Aber diese App kann zum Beispiel nicht einfach so das Gesicht von Obama nehmen und das steuern, sondern man braucht immer noch ein anderes Gesicht eigentlich. Und was die Forscher jetzt gemacht haben an der anderen Uni, ist halt wirklich, diese Gesichter zu generieren und unabhängig von irgendeinem anderen zu steuern und das auf eine sehr überzeugende Art und Weise.
Ja, krass, okay. Und du hast FaceSwap gerade angesprochen, das ist ja dann lustig und so, aber wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass das, was man mit KI und Deepfakes und so anstellen kann, gar nicht so cool ist. Also das birgt schon auch ziemliche Gefahren, oder? Wenn man Leute so genau mappen und dann digital steuern kann.
Ja, total. Also das ist auch der Grund, warum ich dann noch mit einem Informatiker vom BSI gesprochen habe, also vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, der sich auch genau mit dem Thema Deepfakes und so beschäftigt. Und er meinte, dass es aktuell noch so ist, dass die Technik, also die so weit fortgeschritten ist von den Forschern, dass die noch nicht genutzt wird zum Fakes erstellen, einfach weil es viel zu aufwendig ist und viel zu kompliziert. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es ein fertiges Programm wie FaceSwap, mit dem ich das machen kann, sondern ich müsste mich halt super krass gut damit auskennen. Ich müsste erstmal ein KI-Modell trainieren, bräuchte dafür schon sehr viele Ressourcen. Also so einfach ist es zum Glück noch nicht, diese Technik zu nutzen. Andererseits arbeiten die Forscher ja auch daran, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Und das wird es höchstwahrscheinlich auch. Ein Vorteil ist aber, dass die Avatare der Forscher, die sind nur dafür gemacht, für Menschen echt auszusehen und nicht für einen Computer. Also ob da jetzt noch Metainformationen drin stecken, aus denen ich rauslesen kann, boah, das ist auf jeden Fall KI generiert. Das ist ja erstmal egal, das soll ja nur uns Menschen überzeugen. Und die Forscher arbeiten nicht darauf hin, dass diese Deepfakes, wenn man es so will, dass die wirklich auch nicht entlarvbar sind.
Ah, okay. Aber also ich habe gerade so gedacht an irgendwelche Konferenzen oder irgendwie, du hast es ja so ein bisschen beschrieben, da könnten dann Avatare teilnehmen und man, wenn das fakebar wäre, wäre das ja echt heftig, ne? Aber du sagst, man könnte das, oder die Hoffnung ist, dass es weiterhin, selbst wenn es irgendwann so täuschend echt ist, dass wir Menschen da immer drauf reinfallen, könnte man das mit Programmen schaffen, dass die das trotzdem entlarven, so ein bisschen?
Ja, diesen Wettlauf gibt es ja auch aktuell schon die ganze Zeit, also gerade bei Bildern ja auch, wo, also ich meine, von Midjourney oder so gibt es ja krass überzeugende Fälschungen mittlerweile. Aber gleichzeitig werden ja auch KI-Programme darauf trainiert, diese Fakes zu entlarven. Und es gibt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel natürlich, ne? Auf der einen Seite werden die KI-Erzeuger quasi besser, auf der anderen Seite die Entlarver, sag ich mal. Und ja, die halten sich immer so ein bisschen die Waagschale. Und die Hoffnung ist, dass das halt auch weiterhin so bleibt.
Also es ist irgendwie eine Technologie, höre ich bei dir so ein bisschen raus, die uns sehr viele Vorteile bringen kann, aber wir müssen aufpassen, dass die Nachteile nicht irgendwie irgendwann überwiegen. Oder es ist auf jeden Fall zumindest nicht ausgeschlossen, dass man das auch ausnutzt.
Ja, voll. Also das ist komplett klar. Ich meine, man kann auch in Textform natürlich viel Schaden anrichten, ne? Wenn man einfach nur wilde Behauptungen aufstellt, wie es ja auch so manche Politiker machen, kann man ja auch einfach so machen und ist ja die Frage, ob die Leute sich die Mühe geben, alles immer genau nachzuprüfen. Das ist ja dann meistens auch Aufgabe der Medien. Aber ja, klar, also gerade Bilder pflanzen sich ja im Kopf ein und was man mal gesehen hat, seinen Augen traut man ja eigentlich. Das ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Nummer und eine ganz andere Stufe. Und damit werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu kämpfen haben, nicht alles zu glauben, was wir sehen. Ja.
Voll die Herausforderung auch für Thema Medienkompetenz, ne, und Medienbildung so.
Total.
Ja. Okay, dann würde ich gerne das Thema Saarbrücken oder das Thema Saarland noch einmal kurz abrappen zum Ende. Manon, du hast nämlich zwar eine schwierige Abreise gehabt, aber du konntest auch was mitnehmen aus dem Saarland. Du hast nämlich jetzt einen eigenen, ja, digitalen Avatar, kann man sagen.
Im Prinzip schon, so halb digital. Also das Ding ist, ich wurde zum Versuchsobjekt. Ich kam in diese Umkleidekabine, es wurde ein Scan von mir gemacht. Und die Forscher haben gemeint, ja klar, nimm die Daten doch einfach mit. Ja. Und ich dachte auch, ja, total cool, nehme ich die Daten mit und habe mir das so ausgemalt, dass ich mich dann an den Computer setze und das Datenpaket öffne und dann halt dieses 3D-Modell, wie sie es mir gezeigt haben, dann halt auch von mir sehe. Naja, ich hätte es mir eigentlich überlegen können. Ich habe natürlich kein entsprechendes Programm auf meinem Laptop und habe einfach nur die Datei geöffnet und habe einfach eine super lange Liste mit Zahlen gehabt und dachte, ja, okay, super. Und habe dann meinen Freunden davon erzählt, ja, von dem Ausflug und so. Und ich wusste es nicht, aber die hatten sich genau zum selben Zeitpunkt zufälligerweise einen 3D-Drucker gekauft. Und der eine meinte noch so, ja, schick mir doch mal die Daten rüber, vielleicht kann ich die mir irgendwie so angucken oder so. Und ich so, ja, klar, habe ihm die Daten geschickt und kurz danach hatte ich Geburtstag und habe eine kleine 3D-gedruckte Büste von mir bekommen, die jetzt auch bei mir im Wohnzimmer steht und das wirkt irgendwie super narzisstisch, aber ich finde es halt auch mega witzig, deswegen behalte ich die auf jeden Fall.
Ja, cool, okay, also kein digitaler Avatar ist entstanden, aber immerhin ein Staubfänger, könnte man sagen.
Tatsächlich ja, ist immer voller Staub.
Ist klar. Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem kleinen Ausflug ins Saarland und an der sehr spannenden Diskussion über unsere digitalen Doppelgänger, die wir vielleicht in Zukunft alle haben werden. Wer sich nochmal Fotos anschauen will, auch von den Laboren da, von den Versuchsaufbauten, die findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und die gibt es wie immer im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Manon, vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Danke dir.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast liked, teilt und abonniert. Das war's für diese Woche von uns hier beim Spektrum Podcast. Eine neue Folge gibt's wie immer kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut. Musik
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.